SWR 2 Forum.
Und da ist unser Thema heute, Prophet der Achtsamkeit. Wer war Meister Eckhart? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Ein typischer Satz, du musst dich selbst lassen, dann wirst du gelassen. Oder dieser hier, nimm dich selber wahr und wo du dich findest, da lass von dir ab. Was klingt wie fernöstliche Lebensweisheiten, stammt aus der Feder eines christlichen Mystikers des Mittelalters, Meister Eckhart. Gelebt hat er ungefähr von 1260 bis 1328. Er war Dominikanermönch in Erfurt, dann weitgereister Theologe und Philosoph in Straßburg, Köln, Paris. Im späten Mittelalter war er einer der meistgelesenen Prediger in Europa, geriet dann in Vergessenheit und heute erlebt Meister Eckhart eine Art Comeback. Er ist Botschafter von Selbsthilfe, Philosophie, von Achtsamkeits- und New Age-Bewegung mit Millionen Anhängern. Wie ist das möglich? Was macht ihn heute so attraktiv? Und die Frage natürlich, sind Meister Eckharts Lehren im 21. Jahrhundert wirklich anwendbar? Darüber sprechen wir heute. Dr. Christine Büchner ist bei uns, katholische Theologin an der Uni Würzburg. Frau Büchner, als Professorin für Dogmatik, klar, da beschäftigen Sie sich auch mit mittelalterlichen Denkern. Ist Meister Eckhart da nur einer von vielen oder ist er für Sie persönlich besonders?
Ja, Meister Eckhart ist für mich in der Tat ein ganz besonderer unter den vielen, die man natürlich in der Theologiegeschichte behandelt, der mich schon seit dem ersten Semester beschäftigt. Da habe ich das erste Mal eine Predigt von Meister Eckhart gelesen in einer Einführung in die Philosophie und es hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen.
Sie sind Professorin an der Uni Würzburg, Sie sind aber auch Mitglied im Vorstand der Meister Eckhart Gesellschaft. Was muss man sich eigentlich darunter vorstellen? Was ist die Idee, die Aufgabe?
Die Aufgabe der Meister Eckhart Gesellschaft ist die wissenschaftliche Erforschung seines Werks und seines Denkens. Die Gesellschaft ist aber gleichzeitig auch geöffnet für Interessierte und versucht durchaus auch das Denken einem breiteren Publikum ja sozusagen nahezubringen.
Ihre Meinung schon mal ganz kurz, wir reden ja nachher ausführlich darüber, taugt dieses Denken, taugen seine Botschaften auch heute für das 21. Jahrhundert?
Ich würde sagen ja. Wir werden vielleicht im Verlaufe des Gesprächs noch darauf zurückkommen, warum. Mhm. Denn das ist nicht gewöhnlich. Ne? Das Mittelalter ist von uns sehr, sehr, sehr weit entfernt. Wir haben uns aus vielem da gelöst, aber was er sagt, wirkt halt in vielem so vergleichsweise modern, weil er dem Einzelnen so viel Freiraum einräumt.
Mein zweiter Gast ist laut eigener Website Religionswissenschaftler, Philosoph, Achtsamkeitstrainer, Sterbebegleiter und Humorcoach Harald Alexander Korb, zugeschaltet aus Berlin. Herr Korb, in welcher Ihrer vielen Eigenschaften haben Sie es denn mit Meister Eckhart zu tun?
Ach, ich glaube, in fast jeder meiner Eigenschaften. Ja, also ich kann da meiner Vorrednerin eigentlich nur zustimmen. Mich hat die Lehre und das Leben auch von Meister Eckhart schon sehr früh begeistert. Und ja, das bis zum heutigen Tag, also schon einige Jahrzehnte so geblieben. Und gerade in der Sterbebegleitung, wo es ja sehr darum geht, in den Moment einzutauchen und zu schauen, was geschieht und sich von seinen eigenen Konzepten lösen zu können, ja, ist es für mich immer wieder hilfreich, mhm, Meister Eckhart so in der Hosentasche oder Westentasche zu haben.
Sie haben ein Buch geschrieben, dem ruhigen Geist ist alles möglich, mit Meister Eckhart lernen, im Hier und Jetzt zu sein, schon mal angedeutet. Was können wir vom Meister lernen?
Naja, das hängt, glaube ich, immer davon ab, wo wir uns befinden gerade im Leben. Also so verallgemeinern finde ich schwierig. Aber zum Beispiel, was mich sehr fasziniert hat in aller Kürze, ist, dass er, ja, jedenfalls so interpretiere ich das, ja, Gott eigentlich das ist, was man so daraus macht und was man daraus machen kann. Und gerade diese Offenheit, dass man Gott als Abgrund des Nichts sehen kann oder auch als jemand, an den ich mich wenden kann, so verstehe ich es jedenfalls, finde ich, gibt einen großen Raum und gibt viel Spielraum, das Spielerische, das Ausprobieren, die Neugier zu leben. Und deshalb hat das für mich auch viel mit Achtsamkeit zu tun.
Mhm. Dr. Katharina Zeming, dritter Gast hier in diesem SWR2-Forum, Philosophin und Theologin in Augsburg. Frau Zeming, auch von Ihnen gibt es ein Buch zu Meister Eckhart. Lass mal mit Meister Eckhart ins Hier und Jetzt, 2018 erschienen. Sie haben mir gesagt, das Buch war Ihnen ein besonderes Bedürfnis und auch hier in dieser Sendung mitzudiskutieren. Warum?
weil ich tatsächlich, obwohl ich mich mit vielen anderen Dingen auch beschäftige, immer noch ein richtiger Eckhart-Fan bin. Habe ähnlich wie Frau Büchner ihn schon recht früh im Studium kennengelernt, beziehungsweise in der Auseinandersetzung. Bei mir war es über den Buddhismus kommend, von daher fand ich das jetzt natürlich auch sehr nett, dass er auch immer wieder in diesen Kontext gesetzt wird. Und nachdem ich auch Germanistin bin, ist er mir tatsächlich auch natürlich in der Medievistik begegnet. Und ich finde ihn tatsächlich einen ungemein inspirierenden Denker, der auf der einen Seite ganz klar in dieser hochmittelalterlichen Denkwelt auch beheimatet ist, in der antiken philosophischen Tradition des Neuplatonismus. Aber er ist wirklich ein frecher Geist und diese Eigenständigkeit in seinem Denken, und ich habe auch immer so wirklich was Grundhumorvolles, also in so einer weltzugewandten Liebenswürdigkeit auch den Menschen gegenüber, mit denen er da zu tun hatte, wie er versucht hat, diese von ihm doch, also muss man auch klar sagen, hochkomplexen Lehren zu vermitteln. Das hat mich immer beeindruckt und ich finde einfach, es steckt viel drin, was uns tatsächlich immer noch anspricht und womit wir arbeiten können, weil er in vielem eben deutlich moderner war als das, was wir so klassisch mit Mittelalter, Hochmittelalter verbinden.
Gut, reden wir über diesen Prediger des 13., 14. Jahrhunderts, der lange vergessen war, ich habe es gesagt, aber eben seit einigen Jahren zu einem offenbar zeitlosen Ratgeber für Gott und Sinnsucher geworden ist. Herr Korb, Sie haben eben sinngemäß gesagt, Gott ist das, was man aus ihm macht. Auf Ihrem Buchcover lese ich, würde Meister Eckhart heute leben, dann wäre er nicht Mönch, sondern Coach und wohl ziemlich erfolgreich. Was macht ihn denn so populär für religiöse wie nicht religiöse Menschen heute?
Naja, zunächst einmal sein originelles Denken. Viele seiner Zitate sind ja fast schon Kalendersprüche geworden. Ich möchte nur mal einen Satz zitieren. Hätte ich einen Gott, den ich verstehen könnte, ich wollte ihn nimmer für Gott halten. Das ist so ein Satz, der mich am Anfang auch so angesprungen hat, weil ich dachte, okay, Gott verstehen, ja, das ist doch was Schönes, aber wieso kann ich ihn da nicht für Gott halten? Also das heißt, er fordert das Denken und auch die Paradoxie und die Widersprüche heraus. Und das finde ich einfach immer wieder spannend. Das heißt, man kriegt auch, oder jedenfalls ist es bei mir so und auch mit den Menschen, mit denen ich Eckhart Zitate und Übungen teile, immer wieder so einen neuen Zugang, je nach Lebensphase.
Was meinen Sie, Frau Büchner?
Ja, ich habe eben so ein bisschen gestutzt bei dem Coach. Eckhart wäre Coach geworden. Also ich glaube, ich wäre mir da nicht so sicher. Also das Coaching ist ja eine Technik, ja, die ich nutze, um mich selbst irgendwie zu optimieren, gut durchs Leben zu kommen. Während ich glaube, dass bei Eckhart da doch etwas anderes dahinter steht. Nämlich, was ist das Wesentliche am Leben? Dem nahe zu kommen. Und das ist natürlich auch für viele heute attraktiv. Also jetzt gerade in so einem Krisenmodus, in dem wir ja momentan auch sind, ja, dass man sich wieder überlegt, ja, was ist eigentlich das Wesentliche im Leben?
Wir werden, Frau Zeming, nachher noch ausführlich über Meister Eckharts Lehre sprechen, aber vielleicht schon mal angerissen am Anfang, Katholiken, Protestanten reklamieren ihn für sich, Buddhisten, Hinduisten, Juden berufen sich in Teilen auf ihn. Er ist auch Sinnstifter für Atheisten und Agnostiker, kurz alle finden sich irgendwie bei Meister Eckhart wieder. Was ist das Verbindende? Wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten?
Also ich glaube, das eine ist, dass er tatsächlich sehr undogmatisch erscheint, also wenn man so seine Schriften liest. Also wer sich ein bisschen mit der klassischen Theologie auch des Mittelalters auskennt, der weiß, dass eigentlich ganz viele Dinge, die dort sehr relevant waren oder zumindest auch in der volksreligiösen Tradition bei Eckhart eigentlich keine Rolle spielen, was wir jetzt, glaube ich, heute alle eher positiv sehen. Also es wird wenig von der Hölle, von der Verdammnis, diese Dinge interessieren Eckhart gar nicht, sondern es geht primär immer um dieses, sage ich mal, Potenzial des Menschen, das immer in ihm schlummert. Dieses Ausgerichtetsein auf etwas Tieferes, eine Dimension der Verwirklichung, die für ihn ja immer diese Verwirklichung hinein in diese göttlichen, in diesen göttlichen Urgrund ist. Und ich glaube, weil das so wenig in diesen ausschließlich, sage ich mal, klassisch-theologischen Bildern passiert, können sich so viele Menschen unterschiedlicher Couleur damit auch identifizieren. Und dass er für das Interreligiöse relativ gut taugt, muss man einfach sagen, hat damit zu tun, dass er wirklich von seiner Struktur des Denkens und seiner Art, was er auch inhaltlich formuliert hat, einfach viele Anknüpfungspunkte an den Advaita Vedanta oder auch an Mahayana-Schulen des Buddhismus bietet. Und von daher finden sich Menschen unterschiedlichster Überzeugungen immer wieder bei Meister Eckhart.
Jetzt sagt vielen unserer Hörerinnen und Hörer der Name Meister Eckhart erstmal nichts oder nicht so viel. Das Netz ist voll mit griffigen Botschaften, die Meister Eckhart zumindest zugeschrieben werden. Ob sie tatsächlich von ihm sind, ist nicht immer ganz klar. Oft sind das aber rätselhafte, ja paradox anmutende Sätze, die ja so ein bisschen tatsächlich nach fernöstlichen Traditionen klingen. Wollen Sie mal ein paar nennen? Ich frage das mal bewusst in die Runde. Oder ich frage, haben Sie vielleicht so eine Art Lieblingszitat oder Lieblingsspruch, Frau Büchner?
Ja, also meiner ist tatsächlich der, den Sie schon genannt haben als Motto. Nimm dich selbst wahr und wo du dich findest, dann lass dich. Also das kann man sich ja jeden Tag nur immer wieder sagen irgendwie. Weil man es auch immer wieder vergisst natürlich, dass man sich selbst im Weg steht. Aber es gibt viele weitere, ganz schön, das ist nicht unbedingt jetzt ein vollständiges Zitat, aber es gibt einmal die Stelle, da sagt er, Gott wirkt und ich werde. Das zeigt an, ich könnte versuchen, selbst mich ein bisschen zurückzunehmen, mich eher einzuschwingen gewissermaßen in die Situationen und dann wirkt Gott schon in mir, ja. Mhm. Also ich muss nicht immer sozusagen diese aktive, nach vorn preschende Rolle übernehmen. Also das ist auch ein Satz, der mir ganz gut gefällt. Ja.
Wie geht's Ihnen, Frau Zeming?
Es gibt sehr, sehr viele Zitate oder was heißt Zitate, Aussagen bei Eckhart, die ich persönlich sehr ansprechend finde. Eine ist also sinngemäß, wo er sagt, als ich in meinem Urgrund stand, da war Gott nicht und erst quasi, als ich aus diesem Urgrund heraustrat, ist Gott geworden. Also dieses auch Spielen bei ihm zwischen diesem Begriff von Gott und Gottheit, also dieses eine, in dem alles gegründet ist, dass die Ursache von allem ist und dann wieder dieses Konzept Gottes als ein mit Begrifflichkeit verbundenes, das eben nur dort seinen Raum findet, wo ein Mensch ist, der so etwas denken kann. Also ich finde es einfach unheimlich genial, wie er da auch sprachlich spielt, aber wie er auch wirklich von der philosophischen Tradition Dinge nochmal radikalisiert und das in wirklich eine, so eine spirituelle Dimension mit hineinnimmt. Und bei ihm ja immer diese Grundaufforderung, man soll das ja wirklich verwirklichen.
Sie haben einen Lehrauftrag als Professorin an der Uni Augsburg. Sie geben aber auch Kurse zu Meister Eckhart, zum Beispiel in Abtei Münster-Schwarzach. Das tun Sie auch, Herr Korb. Sie geben Meister Eckhart-Seminare. Wer kommt da eigentlich zu Ihnen und was machen Sie da?
Oh, also die Teilnehmer sind jeglichen Alters, von jung bis fortgeschrittenem Alter. Und was machen wir? Ja, es geht viel um das Üben. Also so nach Zitaten, also es gibt so viele, die ich ganz großartig finde. Zum Beispiel wäre das Wort Danke das einzige Gebet, das du je sprichst, so würde es genügen. Und das ist für mich zum Beispiel ein Anlass, mich zu fragen oder die Menschen zu fragen, wie ist es denn mit der Dankbarkeit in deinem Leben? Und da kann man dann ganz konkrete Dankbarkeitsübungen machen, die einem im Leben ganz konkret helfen, dass man sich beispielsweise vor dem Einschlafen 5 Dinge bewusst macht, für die man an dem heutigen Tag dankbar sein kann. Mhm. Und das ist ja auch sehr gut überprüft, wissenschaftlich. Also das heißt, da gibt für mich Eckhart einen Impuls für meinen Alltag, was ich konkret machen kann. Und ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, verständlich und auch erprobbar.
Mhm. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, was unterscheidet Ihre Seminare zu Meister Eckhart zum Thema Achtsamkeit von so einem klassischen Achtsamkeitskurs, der ja in den letzten Jahren immer mehr besucht wird?
Ja, also dieses nach innen schauen und gucken, was ich da finde, damit zu fühlen und zu arbeiten und mir darüber Gedanken zu machen, das ist für mich die Basis. Und da gehören ja nun viele Aspekte dazu.
Was ich sehr oft erlebe, ist, dass Leute sagen, ich bin da über irgendetwas gestolpert, Meister Eckhart, habe das schon öfters gehört, gelesen, aber so richtig in die Texte bin ich nicht rein, das verstehe ich nicht oder traue ich mir nicht zu. Und dann versucht man da wirklich weiterzugehen und von dem aus aber dann tatsächlich kann man wirklich weiterarbeiten mit den ganzen auch meditativen Formen, mit Selbstreflexion, weil es einfach unheimlich viel bietet. Und ich glaube, der Unterschied ist bei den Kursen de facto einfach das, wie sie es ausschreiben, worauf sie den Schwerpunkt setzen. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich einen Meister Eckhart-Kurs ausschreibe, dann sind meditative Elemente mit drin. Aber ein Schwerpunkt ist natürlich auch, dass man sich mit seinem Gedanken auseinandersetzt. Wenn ich jetzt einen reinen Meditationskurs ausschreiben würde, dann wäre einfach ganz klar das Primat auf dem Üben, was jetzt in so einem Kurs zu Meister Eckhart nicht primär im Vordergrund stehen muss.
Das ist vielleicht in der Tat ein Unterschied zwischen Meister Eckhart und anderen spirituellen Traditionen, dass er eben gerade keine Anleitungen gibt oder Übungen vorgibt, die man machen kann. Und eine Antwort auf die Frage auch, warum er so gut anschlussfähig ist. Mhm. Also er lässt ganz viele Anknüpfungspunkte zu. Also er sagt so einen Satz wie, nimm dich selbst wahr und wo du dich findest, dann lass dich. Oder ein armer Mensch ist jemand, der nichts will, nichts weiß und nichts hat. Aber er gibt keine Anleitung, wie man zu einem solchen Menschen wird.
Hm. Ja, genau. Selbst,
und was man dazu tun muss.
Er selbst hat ja auch die fernöstlichen Traditionen gar nicht gekannt, ne? Oder?
Nee, also garantiert nicht. Dazu muss man aber vielleicht auch generell sagen, also jetzt unabhängig von Meister Eckhart, wenn wir in die christliche Spiritualitätstradition gucken, mit Ausnahme des, was sich dann so in der ostkirchlichen Tradition mit dem Herzensgebet entwickelt hat, haben wir ja eigentlich bei niemandem dieser Menschen, von denen wir Texte haben, ob es eine Teresa ist oder wie sie alle heißen, großartig ausformulierte Methodiken, also anders als wir das natürlich aus den östlichen Traditionen kennen, ob im Buddhismus oder Hinduismus, da haben wir einfach ein wahnsinniges Instrumentarium von meditativen Versenkungspraktiken. Das haben wir in der christlichen Tradition insgesamt nicht. Und Eckhart ist von Haus aus sowieso jemand, der sich da ein bisschen gegen wehrt, dass das Ganze dann auch immer in so Schemata abgleitet. Also darum habe ich ihn ja auch so den Satsang-Star aus Tambach genannt. Also ein bisschen erinnert es mich tatsächlich an das, was so in der indischen Tradition zum Teil praktiziert wird mit diesem Gewahrsein im Hier und Jetzt. Also wenn es bei Eckhart überhaupt sowas wie eine Methode gibt, dann würde ich sagen, läuft es auch sehr stark in Richtung dieses Gewahrwerdens, was wir umgekehrt dann halt auch in der Achtsamkeit haben, weil er alles, was so immer in dieses Schematische geht, eher für ein Problem erachtet.
SWR 2 Forum heute zum Thema Prophet der Achtsamkeit. Wer war Meister Eckhart? Der amerikanische Historiker Joel Harrington schreibt in seiner neuen Meister Eckhart-Biografie, Zitat, wenn man ihn aus seinem historischen Kontext herausreißt, muss er wie die Karikatur eines Gurus auf dem Berg wirken. Zitat Ende. Wollen wir ihn also vielleicht mal kontextualisieren? Er hat, ich habe es eingangs gesagt, gelebt ungefähr von 1260 bis 1328, stammt aus Thüringen, ist adliger Herkunft. Er wird Mönch in Erfurt im Dominikanerorden, dem Predigerorden schlechthin. Dann führt er bis zu seinem Tod ein gar nicht kontemplatives, sondern ein außergewöhnlich geschäftiges und aktives Leben, unter anderem an der berühmten, an der berühmtesten Universität Europas, muss man sagen, in Paris. Frau Büchner, spannend ist jetzt natürlich die Frage, in welcher Umgebung hat er gepredigt, hat er gelehrt, wie war die spirituelle Stimmung seiner Zeit? Er wird ja oft als Mystiker bezeichnet und Mystik, das ist so ein Oberbegriff einer Religiosität, wenn ich das richtig weiß, die sich mehr mit der inneren Gottsuche beschäftigt, kann man das so sagen?
Ja, also es war nicht jemand, der nur nach innen gewendet gelebt hat, irgendwie abgeschottet von der Welt.
Genau, deswegen.
Und den Begriff Mystik gab es zu seiner Zeit auch nicht in dieser Weise. Also das war eben die Zeit des Papsttums im Exil in Avignon, also steht für extreme Prachtentfaltung und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir die Entstehung der Bettelorden, dann die Armutsbewegungen, dann die sogenannten Beginen, also Frauengemeinschaften, die sich zusammenschlossen zu einem ordensähnlichen Leben, aber nicht mit einer bindenden Ordensregel. Also alles Bewegungen, die sozusagen versuchen, wieder ein evangeliumsgemäßes Leben zu führen. Also auf der Suche sind auch nach einer Form von Spiritualität. Und eine dritte Strömung vielleicht noch, natürlich dieser akademische Bereich, in dem sich Meister Eckhart bewegt, das haben Sie auch angesprochen.
Paris
also,
vor allen Dingen.
Genau, Paris, Hochzeit der Scholastik, also erst zwei Generationen nach Thomas von Aquin. In dieser Gemengelage bewegt er sich und ich glaube, dass ihn auszeichnet, dass er gegenüber diesen verschiedenen Strömungen eine gewisse Offenheit auch hat. Ja? Also, dass er sich von diesen neuen Bewegungen beeinflussen lässt. Man weiß, dass er Kontakt zu Beginen gehabt hat. Also von einer zumindest, Marguerite Porret, die als Ketzerin hingerichtet wurde, verbrannt wurde, auch einiges übernommen hat tatsächlich. Und auf der anderen Seite aber ganz fest in dieser dominikanischen akademischen Tradition steht, ja, und sich an Disputen beteiligt, ob man jetzt durch den Willen oder durch den Intellekt eher zu Gott kommt oder wie auch immer. Er muss in diesen Kontext eingebettet werden, aber man kann schon, wie wir das, glaube ich, gemacht haben jetzt alle, ihn irgendwie auch als besonders herausstellen in dieser Situation.
Also er war einerseits nicht allein in seiner Zeit, aber er hat dann doch etwas Exklusives gehabt, Frau Zeming. Worin bestand das? Wie lässt sich das vielleicht beschreiben?
Also ich glaube, das Besondere an ihm war, Eckhart war ja ein wirklich von der insbesondere neuplatonischen Philosophie durchdrungener Kopf. Also er hat sich natürlich mit allem auseinandergesetzt. Er war, obwohl er Dominikaner war, kein Aristoteliker, kannte natürlich das ganze System, insbesondere durch Thomas von Aquin, hat aber da eine sehr eigene neuplatonische nochmal Dimension mit reingebracht, die er dann in seinen Predigten mehr oder weniger jedem zu Gehör gibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich dann nicht nur ordensintern, sondern kirchenintern etwas verwundert die Augen gerieben hat und irgendwann nicht mehr nur die Augen gerieben hat, sondern das als ein Problem empfunden hat, dass jemand über das, was eigentlich im akademischen Diskurs gesprochen wurde, das in der Volkssprache, und das war ja wohl mit eins der besonderen Dinge, dass Eckhart eben nicht nur ein umfangreiches Lateinwerk hinterlassen hat, was jetzt für einen Gelehrten seiner Zeit nicht besonders verwunderlich war, sondern dass er auf Deutsch predigt, was bedeutet, jeder kann es verstehen. Und er bringt es sehr eigenständig rüber. Und ich glaube, das ist das, was auch die Menschen zu seiner Zeit an ihm wahnsinnig faszinierend fanden, neben dem, dass er wahrscheinlich ein unheimlich charismatischer Mensch gewesen war. Also auch das, was Sie ja eingangs vorhin gerade gesagt haben, dieses Wahnsinnige, was er an Arbeitspensum geleistet hat, wo er überall war in der Ordensleitung, er ist rumgekommen. Also er war ja alles andere als irgend so ein zurückgezogener Bücherwurm, sondern jemand, der wirklich mittendrin stand, viel organisieren musste und gleichzeitig wirklich in einer unheimlich intensiven Predigttätigkeit auch damit beauftragt war. Das heißt also immer auch einen Kontakt zu den Menschen hatte und die Leute haben gespürt, dass bei ihm irgendwas wirklich in Resonanz gegangen ist.
Herr Korb, einer der bedeutendsten Theologen, Philosophen seiner Zeit, der aber dennoch die Nähe zum einfachen Volk gesucht hat, der auf Deutsch predigt, der ein, ja, Frau Zeming hat es eben gesagt, ein charismatischer Mensch gewesen sein muss, der sein Publikum verzaubern konnte, von dem er wiederum fast wie ein Heiliger verehrt wurde. Und das geht im Grunde genommen heute gerade so weiter, oder? Wie nehmen Sie das wahr?
Naja, also zunächst einmal fand ich immer so seine Lebensgeschichte, ja, wie eine Kriminalgeschichte, wie ein Kriminalroman. Denn er war ja, wie gesagt, wurde sehr, sehr erfolgreich. Und dann wurde er von seinen eigenen Kollegen im Dominikanerorden denunziert. Und die Dominikaner wurden ja als auch Hunde des Herrn bezeichnet, deren Aufgabe war es ja, nach Menschen Ausschau zu halten, um sie der Inquisition zuzuführen. Und er selbst wurde dann ein Opfer jedenfalls dieser Denunziation und versuchte sich zu verteidigen. Und das finde ich ungeheuer spannend. Wir wissen ja bis heute nicht, was daraus geworden ist, wo er gestorben ist. Es gibt kein Grab. Es wird, soweit jedenfalls meine Information, vermutet, dass er vielleicht in Avignon, in dem Dominikanerkloster gestorben ist, das es heute natürlich nicht mehr gibt. Also ich finde, da sind also unheimlich viele Stellen drin, die ungeheuer spannend sind.
Das Stichwort Häresie ist jetzt schon gefallen. Wir werden darauf gleich eingehen. Wir müssen davor aber wahrscheinlich über das schwierigste Kapitel reden, nämlich über die Lehren Meister Eckharts. Er ist berühmt heute für eine spirituelle Weltanschauung, die sagt, und ich versuche das jetzt mal mit zwei Sätzen zusammenzufassen, die Erfahrung des Göttlichen ist jedem möglich, ganz unabhängig von Taten und Ritualen. Gott kann, wie er sagt, in der Seele jedes Einzelnen geboren werden, sprich eine Gotteserfahrung oder wir würden heute sagen eine Sinnerfahrung, ist eine individuelle, eine subjektive Erfahrung, die jede und jeder machen kann, unabhängig vom sozialen oder religiösen Status. Frau Zeming, ist das so richtig zusammengefasst?
Würde ich sagen, ja. Also es ist für ihn diese Grundüberzeugung, dass eben in jedem Menschen dieses, also er sagt ja, das Seelenfünklein quasi lebendig ist. Das ist eine Idee, die er aus der Antike mit übernommen hat, also wo er wirklich aus dem Philosophischen etwas dann in wirklich eine spirituelle Dimension mit hinein übertragen hat. Und wenn er von diesem Grundgedanken ausgeht, dann ist es einfach auch völlig klar, dass das Ganze, was an Ritualen drumherum sich entwickelt hat in der christlichen Tradition, dass das keine Rolle spielen muss. Das Interessante war, Eckhart hat ja die Kirche nie abgelehnt, er hat nie groß polemisiert. Aber dieses zentrale Fokussieren, dass in jedem Menschen immer schon dieses Göttliche quasi eingewurzelt ist, das eigentlich nur erkannt werden muss, Das war für ihn das Entscheidende. Also jeder ist immer schon in seinem innersten Seelenfünklein, hatte einen Teil dieses Göttlichen. Und es geht halt darum, letztendlich zu erkennen, dass man es hat oder nicht. Und ich glaube, für Eckhart war einfach die Grundüberzeugung, wer es erkennt, der lebt ja einfach in einem tiefen Seinsgrund. Und das ist ein besseres Lebensgefühl. Das klingt jetzt so ein bisschen trivial, aber aus diesem Gegründetsein lässt sich anders leben. Und er bringt ja dann dieses sehr schöne Beispiel in dieser Maria und Martha Predigt, wo er einfach mal den biblischen Text gegen den Strich bürstet. Die Protagonistin, die Heldin bei Meister Eckhart ist die Martha, die ja im biblischen Text eher gescholten wird, dass sie sich um so viele Dinge sorgt. Und bei Eckhart wird sie zum Prototyp dieses spirituell gereiften Menschen, dem eines gelungen ist, im Gegensatz zu der kleinen Schwester, die immer noch diese spirituellen Auszeiten und das Besondere braucht, kann Martha dieses aus diesem Seelengrund heraus leben, in jedem trivialen Lebensvollzug des alltäglichen Daseins tatsächlich leben. Und ich glaube, das ist so bei Eckhart wirklich das Role Model, worum es geht. Also mitten im Leben zu stehen, ohne sich an diese Vielheit des Weltlichen zu verlieren, aber trotzdem mittendrin zu sein. Und das war eigentlich so sein Predigtimpuls. Leute, ihr könnt es. Und zwar jeder kann es. Ob es der Bauer ist, der da auf dem Feld steht. Und für seine Zeit und für seine Hörer und Hörerinnen war das natürlich eigentlich mal ein Skandalon. Also die ganze christliche Ordensgemeinschaft war ja schon sehr lang darauf getrimmt, dass dieser kontemplative Lebensweg der bessere, der höherwertige ist und halt das weltliche Leben, naja, das ist so zweite Reihe. Und Eckhart dreht es um und sagt einfach, nö, da gibt es überhaupt keine Wertigkeiten, ob du jetzt im Orden bist oder ein normales Leben hast, du kannst es immer erlangen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was uns heute natürlich auch noch fasziniert, diese Grundüberzeugung, dass es gar keine besonderen äußeren Umstände braucht, sondern in Anführungsstrichen die nur dieses sich darauf einlassen. Dass das dann nicht ganz so leicht geht, ich glaube, das merkt jeder, der so ein es versucht, aber Eckharts wirklich Grundidee ist, es braucht keine äußeren Rahmenbedingungen, weil es um eine innere Haltung geht.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es klingt vielleicht ein bisschen trivial. Ich finde, es klingt gar nicht trivial, sondern zunächst mal ganz neu. Ich stelle mir Frau Büchner vor, Meister Eckhart predigt genau das in einem Gottesdienst vor deutschem Publikum. Was hat das mit seinen Zuhörern gemacht? Gott finden im in sich hineinhören, Glaube als ja gewissermaßen als Privatsache, Glaube ohne äußere Rituale und so weiter.
Ja, also ich finde, Frau Zeming, Sie haben das eben total schön erklärt, das Zentrum, worum es Meister Eckhart geht. Und ich glaube, es wäre missverstanden, wenn es so verstanden würde, als handle es sich da um etwas Privates rein. Das haben Sie, glaube ich, auch nicht gemeint. Nee. Sondern worum es geht, ist ja tatsächlich, dass jeder und jede, also auch die Zuhörerinnen hat er ja gehabt, zur Verkörperung Gottes in der Welt werden kann. Ja? Also wie Jesus Christus sozusagen. Dass jeder also diese Gottesgegenwart in sich zum Zug kommen lassen kann, egal wie die äußeren Bedingungen sind, eigentlich jederzeit. Und dass sich dadurch auch was verändert in der äußeren Welt durch solche Menschen. Das Beispiel, das Meister Eckhart immer wieder anführt, ist der gerechte Mensch. Der gerechte Mensch ist der, der Gott ganz in sich zur Wirkung kommen lässt und deswegen auch in jeder Situation, ohne groß nachzudenken, weil er ganz von dieser Gerechtigkeit erfüllt ist, auch gerecht handelt. Und in dem Moment, wo man das ernst nimmt, dann bleibt es nicht etwas, was sich nur rein im Inneren und Privaten abspielt. Ich glaube, diese Dimension gehört mit dazu, ganz elementar.
Und damit verbunden sind bestimmte Begriffe, die bei Meister Eckhart immer wieder auftauchen. Die Seele, die Abgeschiedenheit, die Stille und vor allem eben die berühmte Gelassenheit. Ein Begriff, den er wirklich, glaube ich, selbst erfunden hat. Frau Büchner, ne? Was meint er mit Gelassenheit?
Ja, das ist ja so ein Begriff, den wir heute gerne benutzen. Also gelassen ist irgendwie cool oder sowas. Ich glaube, es ist nicht so, dass es damit gar nichts zu tun hätte, ja, sondern etwas lassen oder auch sich selbst lassen, den eigenen Willen lassen, bedeutet etwas zu lassen, was einen selbst begrenzt ständig. Wenn man seine eigenen Wünsche und so weiter sein lassen kann, dann kann man sozusagen ein befreiteres Verhältnis zu den Dingen bekommen. Also es geht darum eigentlich, ja, leer zu werden, sich nicht in den Vordergrund zu drängen mit den eigenen Vorstellungen, weil man damit sehr viel kaputt macht.
Wie erarbeiten Sie sich, Herr Korb, den Begriff Gelassenheit in Ihren Seminaren?
Ja, indem ich erstmal schaue, was bei mir so los ist, welche Gefühle, welche Gedanken. Erstmal so nach innen schaue und den ersten Impuls vielleicht sofort zu reagieren, erstmal durch ein Einatmen und Ausatmen und einen Schritt zurück wahrnehme und dann schaue, was dann passiert. Mhm. Und ich finde schon, wenn man starke Gefühle hat wie Wut oder Ungeduld oder auch Angst, eigentlich ist ja die Angst oft unter der Wut auch zu finden und das merkt man für einen Moment gar nicht, wenn man explodiert oder kurz davor ist zu explodieren. Und wenn man es dann schafft, diesem Impuls für einen Moment Raum zu geben, in dem Sinne, dass ich ihn nicht auslebe, sondern dass ich ihn spüre, ja, da kann sich viel bewegen. Das ist für mich eigentlich auch so ein roter Faden. Und ich denke, es ist Long Life Learning, das zu üben. Und ich finde bei Eckhart eben das Schöne, und ich glaube, deshalb hat er auch so angeeckt, weil letztlich brauche ich da ja keine Kleriker, ich brauche keinen Papst dazu, ich brauche keinen Bischof, ich brauche niemand dazu. Und das hat die Menschen, vermute ich mal damals, jedenfalls die Kleriker, nicht so gerne gehört. Mhm. Denn es galt ja immer noch so die Autoritäten und auch das Jesuswort, nur durch mich kommt man zu Gott, was Eckhart ja viel persönlicher interpretiert. Also ich finde, da ist viel Zündstoff. Und daran erinnere ich mich auch, wenn ich heute in einem Gottesdienst bin, dass ich dann, wenn ich an Eckhart denke, immer sage, ja, das ist schön und ich höre mir das auch gerne an und ich kann auch Impulse bekommen, aber letztlich bin ich es, der den Weg geht und jede Person einzeln geht, durchaus in einer Gemeinschaft, aber ich brauche niemanden, der den Weg für mich geht.
Frau Zeming, Meister Eckhart hat immer versichert, es kam vorhin schon kurz zur Sprache, seine Lehre stehe nicht im Gegensatz zur Lehre der Kirche. Er hat anders als andere Prediger vor und nach ihm nicht den Konflikt gesucht. Er ist trotzdem der Häresie bezichtigt worden, von eigenen Mitbrüdern angezeigt. Auf Seiten der Kirche gab es, habe ich aber irgendwo gelesen, weniger einen Häresieverdacht, als vielmehr die Sorge, seine Lehren könnten die einfachen Menschen überfordern, irritieren. Stimmt das?
Also ich glaube, das war ein Konglomerat von verschiedenen Faktoren. Also das eine war ja, was vorhin auch angesprochen wurde, es war eine kirchenpolitisch und politisch relativ unruhige Zeit, Avignon, Exil, Ludwig von Bayern als jemand, der eine eigene Agenda gefahren hat. Es war eine aufgeheizte Zeit. Es war diese Zeit gerade auch, es wurde angesprochen, der Beginenfrömmigkeit. Dieser Beginenstand wurde binnenkirchlich verboten. Also es gab einen Haufen in Aufruhr. Und Eckhart war jemand, der eben wirklich sehr viel unkonventionelle Gedanken, die eigentlich aus einem heretischen Milieu kamen, durchaus in seine Ideen mit hineingenommen hat, weil er sie unheimlich gut in dieses neuplatonische Denken hat integrieren können. Und ich glaube, da ist ganz viel, was da letztendlich zusammenkam. Also ich glaube, es war nicht eine Sache allein, aber dieser Vorwurf, dass er eben von gar hehren Dingen zu ungelehrten Menschen spricht, worauf ja Eckhart in seiner wirklich grandiosen Art gekontert hat, wenn man nicht die ungelehrten Menschen beginnt zu belehren, wie soll denn dann jemals ein Mensch gelehrt werden? Also das war so, würde ich sagen, auch ein sehr pädagogischer Ansatz. Ich persönlich glaube ein bisschen, hätte er das Ganze wirklich nur auf Latein verkündet, sprich, es wäre nur einem sehr kleinen Kreis zugänglich gewesen, hätte es ihm wahrscheinlich nicht die Probleme bereitet, die es ihm letztendlich bereitet hat. Für Eckhart war es aber einfach so, er hat sich nie in der Opposition zu etwas gesehen, aus dem ganz einfachen Grund, weil er wirklich in einem Denkmodell aufgewachsen ist, glaube ich jetzt wirklich auch als akademisch geschulter Theologe, das so stark von diesem Neuplatonischen geprägt war, dass er einfach alles, was er da halt so gedacht hat, integrieren konnte. Und da hatte ganz viel dann auch Platz und er musste gar nicht immer dagegen sein, also etwas den Papst jetzt in dem Sinne kritisieren. Das durfte sein, aber bei Eckhart taucht es ja öfters in seinen Predigten auf und ich finde, das zeichnet ihn auch wieder so als einen Menschen sehr schön, dass er dann an einer Stelle irgendwo sagt, naja, das Richtige ist es jetzt nicht so, wenn du das so und so machst, aber Gott ist barmherzig, also es wird schon irgendwie klappen. Und ich glaube, das war so eine Grundhaltung von ihm, relativ offen zu sein, was natürlich mit einer Kirchenstruktur irgendwann mal in eine Kollision kommen musste, weil Die Kirchenstruktur war jetzt alles andere als so tolerant. Für Eckhart war es, glaube ich, nicht das Problem. Darum hat er sich immer als ein treuer Sohn der Kirche verstanden. Also seine Sichtweise auf das Christentum, diese neuplatonisch spirituell durchdrungene, das war für ihn einfach genuines Christentum. Und wieso sollte er dann mit irgendetwas im Widerspruch stehen? Er war ja christlicher Mönch. Also das war wirklich seine Grundidee. Und also da, glaube ich, hat er auch nicht ganz die Dynamik erkannt, die sich da auch aufgebaut hat. Er hat sich ja dann tatsächlich auch versucht zu verteidigen. Und er hat dann letztendlich seine Ankläger der Verstandeskürze bezichtigt, was auch eher darauf hinweist, dass Eckhart einfach so überzeugt war, dass dieses Denken, dass er da, also diese Grundideen, die er verkündet, dass man, wenn man sich halt richtig bemüht, dann versteht man die und dann sieht man natürlich völlig klar, dass er kein Heretiker ist. Also wer ihn der Häresie bezeichnet, der macht sich nicht die Mühe, da tief genug hineinzugehen. Und wenn man natürlich binnenkirchlich guckt, was da passiert ist, wir haben auf der einen Seite ein sehr stark am juristischen Denken laufendes Kirchenprofil und auf der anderen Seite jemand, der sehr offen denkt, dass das nicht ganz zusammengehen konnte und dass man Eckhart auch nicht wirklich immer verstanden hat, das glaube ich schon. Und das ist ihm letztendlich zum Verhängnis geworden. Aber es ist im Außen auch viel Unruhe gewesen.
Sie hören das SWR 2 Forum, Prophet der Achtsamkeit, wer war Meister Eckhart, mit der Philosophin Katharina Zeming, dem Achtsamkeitstrainer Harald Alexander Korb und der Theologin Christine Büchner. Meister Eckhart ist in 7 Jahrhunderten nach seinem Tod immer wieder vereinnahmt worden, häufig missbräuchlich. Vor allem die Nazis haben ihn ja benutzt als angeblichen Prediger einer irgendwie mythischen und germanischen Nationalreligion. Vielleicht die letzten Minuten dieser Sendung doch nochmal gefragt, wo stehen wir da heute? Was macht diesen Theologen noch immer so attraktiv? Frau Büchner, passt er vielleicht auch deshalb so gut heute, weil seine Spiritualität, ich sag mal, vermeintlich nichts einfordert, zu nichts verpflichtet, außer eben bei sich selbst zu sein, weil sie Sinnerfüllung ohne äußeren Rahmen, ohne Dogmen und Rituale verspricht, eben weil sie radikal subjektiv ist?
Ja, ich spreche jetzt mal aus katholischer Perspektive. Wir haben ja momentan auch eine manifeste Krise der Kirche. Und gerade hier könnte sich Meister Eckhart tatsächlich vielleicht als so eine Art Role Model eignen. Also wir haben gerade davon gesprochen, er hat sich nicht von der Kirche distanziert, obwohl er selbst ein viel offeneres Konzept vertreten hat. Das machen heute viele kirchlich engagierte ChristInnen auch. Also die nicht weglaufen, sondern was verändern wollen. Und vielleicht taugt er da tatsächlich sozusagen als Vorbild, an dem man sich halten kann. Nämlich auch das ist christliche Tradition. Ja? Also nicht nur die kirchlichen Verlautbarungen. Und das beginnt man wieder zu entdecken, Gott sei Dank. Für weniger kirchennahe Leute, denke ich, wir haben das schon gesagt, gibt es Anknüpfungspunkte. Sie haben das so ein bisschen kritisch jetzt auch gefragt. Es gab sicher immer mal wieder so Wellen Richtung Esoterik, Mystik, die auch vielleicht eingebunden waren in so eine Art Konsumhaltung. Ja? Also damit konnte sich beschäftigen, wer es sich auch leisten konnte sozusagen, sich um sein Seelenheil irgendwie zu kümmern. Aber ich habe den Eindruck, dass das momentan ein bisschen anders geworden ist, weil wir tatsächlich alle in einer großen Unsicherheit sind. Also es gibt identitäre Diskurse und so weiter. Also die Leute brauchen irgendwie Halt. Und da würde ich sagen, ist Meister Eckhart jemanden, der einübt, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ja? Der nie irgendwie eine einfache Lösung gibt, der immer sagt, also es geht eigentlich gerade darum, sich nicht abzugrenzen, sondern sich einzulassen auf das, was auf uns zukommt. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Botschaft und eine hilfreiche.
Was meinen die beiden anderen? Warum passt er heute so gut? Das Stichwort Unsicherheit gefallen. Was fällt den beiden anderen vielleicht noch ein?
Naja, ich finde Eckhart von daher auch sehr modern, weil er immer auf die Symbolebene hinweist. Mhm. Also weil er ja doch letztlich sagt, wenn wir von Gott sprechen, ist das immer unsere Projektion, unsere Gedanken, unsere Wünsche und Hoffnungen. Und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Er wendet sich ja selbst an Gott, an ein Gegenüber. Aber letztlich ist eben auch dieses Gottesbild etwas, das man loslassen darf und kann. Und ich finde, das ist für mich sehr modern. Denn wir wissen einfach, dass ja mit den Nachrichten, mit mit den Fake News, mit der Erkenntnis, die wir als wahr empfinden, dass es immer darum geht, da auch genauer hinzuschauen und es vielleicht auch wieder loslassen zu können. Und ich denke, da kann er uns sehr weiterhelfen.
Also man muss, wenn ich Sie richtig verstehe, gar nicht religiös veranlagt sein, um Meister Eckhart für sich zu entdecken.
Die Frage, was man unter religiös versteht. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn man ein gelungenes, glückliches und erfülltes Leben führen möchte, und wer will das nicht, ist es auf jeden Fall hilfreich, ja, mal einen Blick auf Meister Eckhart zu werfen.
Frau Zeming, was meinen Sie, wie groß ist die Gefahr, ihn misszuverstehen, ihn vielleicht zu verzerren, zu glätten für, ich glaube, der Meister Eckhart-Biograf Kurt Flasch hat von einer Mystikindustrie gesprochen, also die in Meister Eckhart nur noch so den Feel-Good-Relativisten sieht, nach dem Motto, jedem sein eigenes Glück.
Ja klar, kann man immer, wie gesagt, jede Rezeption kann auch völlig in die Irre gehen. Ich würde jetzt aber auch mal dezent anmerken wollen, ich glaube jetzt nicht, dass zu Lebzeiten von Meister Eckhart immer alle alles verstanden haben. Man hat sich auch zu seinen Zeiten schon das rausgeschnitten, was einem besser gefällt. Ich weiß gar nicht, ob Eckhart sich darüber jetzt so wahnsinnig den Kopf zerbrechen würde. Jede, würde ich sagen, spirituelle Strömung hat immer auch dieses Thema, dass sie natürlich verwertet werden kann. Das haben wir heute ganz groß mit der Achtsamkeit. Die passt auch super gut in unsere, sag ich mal, sehr neoliberale Zeit, weil man guckt halt dann hin, dass man am Ende ein bisschen fitter ist oder was auch immer. Also dieses Problem, dass man es missinterpretiert oder einseitig oder verkürzt, das glaube ich, hat jede Lehre. Aber ich finde trotzdem, also ich persönlich bin da echt entspannt. Ich sage, wenn Leute sich für irgendwas interessieren, ist es immer schon schön. Und man kann manchmal aus vielleicht einem ganz trivialen Interesse mit irgendwas beginnen oder weil man sich irgendwas erhofft und wird dann trotzdem irgendwie so begeistert und gefangen genommen, dass man sich in Eckhart vertieft. Er hat einfach unendlich viele Facetten und er bietet wahnsinnig viel. Ich glaube, also was man schon immer sagen muss, wenn man jetzt ihn tatsächlich, also ernsthaft auch seine Lehre anschaut, es ist nichts, was man so in so einem Hauruck und ein bisschen, da fühle ich mich gut, weil es durchaus etwas ist. Eckhart fordert eigentlich den ganzen Menschen auch, Sie haben ja vorhin noch diese Begriffe von Gelassenheit etc. gebraucht, hat halt jetzt relativ wenig damit zu tun, dass wir tiefenentspannt durchs Leben laufen, sondern, was ja auch Frau Büchner vorhin angesprochen hat, diese Gelassenheit bedeutet einfach, ein radikal alles zu lassen an allen Konzepten und Anhaftungen. Und wir haben, glaube ich, alle verdammt viele Konzepte. Also, wie gesagt, Eckhart bietet viel. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man da vielleicht einen bestimmten Teil auch mal nur rausnimmt. Das macht es ja auch so spannend, sich mit ihm zu beschäftigen.
Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung zur Schlussfrage, die ich mir vorgenommen hatte. Frau Zeming, Sie schließen ja Ihr Buch mit einem Zitat aus einer Predigt Meister Eckharts, an deren Ende er sagt, Zitat, wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit. Ist das wirklich von ihm?
Ja.
Ja, okay. Ja. Vielleicht ein schöner und tröstender Satz am Schluss dieser Sendung. Frau Büchner, Gelassenheit auch und gerade mit der Lehre, mit der komplizierten Lehre Meister Eckharts.
Ja, mir ist auch dazu eben noch eingefallen, Eckhart korrigiert sich auch sehr oft selbst. Mhm. Das begegnet normalerweise nicht in akademischer Literatur. Da will man ja immer genau darstellen, dass man das richtige Verständnis hat. Ne? Mhm. Und er sagt öfter mal, also ich habe an der Stelle das damals so gesagt, aber heute bin ich irgendwie weiter und würde es anders sagen. Ja? Und das gibt er zu. Das finde ich einen ganz mutigen Zug auch.
Mhm. Was die Leute auch gerne hören in Ihren Seminaren, Herr Korb, ne? Denke ich doch.
Naja, ich finde, er ist eben auch sehr alltagsnah, zum Beispiel, wenn er sagt, mache dir klar, dass alles, was du verloren hast, nicht dein Besitz war, es war dir nur geliehen. Finde ich großartig, sage ich mir immer wieder, wenn ich was verloren habe. Das hat ja eh nicht mir gehört.
Prophet der Achtsamkeit, wer war Meister Eckhart? Das war unser Thema heute im SWR2-Forum mit der Philosophin Katharina Zeming, der Theologin Christine Büchner und dem Religionswissenschaftler Harald Alexander Korb. Hinweise auf die erwähnten Bücher wie immer im Internet auf swr2.de/forum. Ihnen dreien ganz herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Abend.